Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Vergangene Woche fand in Berlin der Deutsche Krebskongress 2022 statt. Ein wichtiges Thema dort, die Prävention. Wie Krebs verhindern. Professor Anne Herrmann leitet den Fachbereich Medizinische Soziologie am Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin an der Universität Regensburg. Ich bin jetzt mit ihr verbunden. Guten Tag, Frau Professor Herrmann.
Hallo, Frau Sartori. Hallo.
Fangen wir doch gleich mal an mit der Prävention. Wann ist Prävention sinnvoll?
Ja, ich glaube, wenn viele von uns an Prävention denken, dann denken wir an das, was wir Wissenschaftler auch Primärprävention nennen. Also so die beste Nachricht, die ich im Bereich der Onkologie überbringen könnte. Wir können alle Krebserkrankungen verhindern. Niemand bekommt mehr die Diagnose Krebs, weil wir uns gesund ernähren oder uns ausreichend bewegen, keine genetischen Veranlagungen und so weiter. Aber wie wir wissen, funktioniert das leider nicht immer. Die nächstbeste Nachricht wäre vermutlich, wir können alle Krebserkrankungen früh erkennen. Wir nennen das auch Sekundärprävention. Und dementsprechend auch früh behandeln und Therapieerfolge maximieren. Aber auch das funktioniert ja leider nicht immer. Noch zu viele Menschen bekommen die Diagnose Krebs, eine Diagnose, die vielen einfach komplett den Boden unter den Füßen wegzieht, die dann mit hochaggressiven Therapien und häufig auch den Folgen der Erkrankung und Therapie zu kämpfen haben. Aber die gute Nachricht ist, auch hier können wir noch was tun und wir nennen das Tertiärprävention. Also auch an dieser Stelle können wir noch Maßnahmen durchführen im Bereich der Prävention, die Krebspatientinnen und Patienten wirklich helfen. Zum Beispiel Ängste reduzieren oder Leistungsfähigkeit steigern oder sogar das Risiko verringern, dass der Krebs wiederkommt.
Mhm. Das heißt, genau, wie Sie sagen, Prävention ist nicht nur sinnvoll vor der Diagnose, sondern auch nach der Diagnose Krebs oder vielleicht sogar auch nach der Behandlung. Eine wichtige Rolle bei der Prävention, da gibt es ja verschiedene Maßnahmen, aber eine wichtige Rolle spielen Sport und Bewegung. Und Sie untersuchen in einem Projekt, wie Krebspatienten am besten motiviert werden können dazu, sich zu bewegen. Was genau untersuchen Sie da?
Ja, das ist korrekt. Also es gibt ja hunderte von Studien, die uns sagen, Bewegung, körperliche Aktivität bei Krebserkrankungen hilft den Patientinnen und Patienten. Und wenn ich von Bewegung rede, dann rede ich hier von der klassischen körperlichen Bewegung im Sinne von Sport, Bewegungsprogramm, aber ich rede auch von so einer Art sozialen Bewegung, also dass man auch mal wieder unter Leute geht, vielleicht Freunde anruft oder sich verabredet, also sofern es der Gesundheitszustand erlaubt und einem danach ist natürlich. Und es gibt viele solcher Programme, aber häufig finden die Leute den Zugang nicht zu diesen Programmen. Sie wissen davon nichts oder sie finden einfach nichts, was jetzt ihren Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Und wir untersuchen eben verschiedene Strategien, wie wir sozusagen Patientinnen und Patienten dazu bewegen können, sich zu bewegen. Und eine dieser Strategien ist die soziale Verschreibung. Das kommt aus dem angelsächsischen Raum, deswegen wird es häufig auch als Social Prescription bezeichnet. Und das kann man sich vorstellen wie ein Rezept für ein Medikament oder ein Überweisungsschein. Ja. Also der Arzt oder die Ärztin sagt zur Patientin, Herr, Frau Müller-Meyer-Schulze, ich würde gern, dass Sie dieses und jenes Sportprogramm besuchen, vielleicht zweimal die Woche für die nächsten 3 bis 4 Wochen und dann schauen wir, wie es Ihnen damit ergangen ist. Der Vorteil ist, das ist eine standardisierte Information, weil man hat ja einen Vordruck, einen gewissen Detailgrad, aber es ist auch etwas, was individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse von Herr, Frau Müller-Meyer-Schulze zugeschnitten ist. Mhm. Und wir vergleichen das mit virtuellen Patienteninformationen. Denn wenn wir Patienteninformationen verbessern wollen in der Klinik, dann schreit meist jemand, wie wäre es mit einer App oder einer Webseite?
Ja, das scheint die Allround-Lösung zu sein heutzutage. Ja, alle denken immer, wenn man eine App hat, wie auch immer, dann ist alles gelöst.
Der heilige Gral sozusagen, ja. Und das, also ich meine, das ist natürlich auch oft eine gute Idee, aber wir wissen häufig nicht, welchen Effekt hat das wirklich? Wie viele Leute erreichen wir damit und ändert sich damit tatsächlich Gesundheitsverhalten? Ändert sich damit was in der klinischen Praxis? Und genau das können wir untersuchen und wir werden das eben auch vergleichen mit so klassischeren Kommunikationsstrategien, wie eben einer Veränderung innerhalb des Arzt-Patienten-Gesprächs.
Ja genau, es könnte ja gut sein, dass das eine ganz andere Bedeutung hat für den Patienten oder die Patientin, wenn der Arzt dann sagt, hier, machen Sie das mal, als wenn meine App mir sagt, wäre gut, wenn du heute mal zum Sport gehst. Das genau untersuchen Sie, was funktioniert besser, worauf reagieren Patientinnen besser. Vielleicht ist das ja auch unterschiedlich, je nach Alter oder Geschlecht. Und Sie beziehen auch Angehörige mit ein in Ihr Projekt. Ist das richtig?
Ja, das ist korrekt und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn wir wissen ja, dass Angehörige häufig eine der wichtigsten Informations- und Beratungsquellen sind für die Patienten. Und wir wissen auch, dass sie ihr Verhalten, also das Gesundheitsverhalten mit beeinflussen können. Aber oft wissen wir nicht, wie das funktioniert oder wie wir uns das im Rahmen der Tertiärprävention zunutze machen können. Was wir aber wissen, ist, dass Angehörige häufig selbst mitleiden mit den Patienten. Sie sind oft nicht darauf vorbereitet, dass sie auf einmal pflegende Angehörige sind oder haben eben ein ähnliches oder sogar höheres Stresslevel als die Patientinnen und Patienten selbst. Und auch hier brauchen wir noch mehr Strategien, um auch diesen Menschen zu helfen. Und deswegen beziehen wir sie auch in unsere Studie ein.
Das heißt, es geht Ihnen nicht darum, diese Angehörigen, dass die mit einbezogen werden, um den Patienten zum Sportstudio zum Beispiel zu bringen, sondern es soll auch wirklich darum gehen, dass auch die Angehörigen sich bewegen, sei es jetzt körperlich oder sozial. Also auch um das Wohlergehen der Angehörigen geht es Ihnen.
Genau, es geht uns um beides. Also wir untersuchen natürlich auch, wie die Kommunikation zwischen Patienten und Angehörigen abläuft. Also dieser Mechanismus, der vielleicht des Mitreißens sozusagen. Aber uns ist auch viel daran gelegen, dass wir auch Maßnahmen etablieren, die eben den Angehörigen selbst helfen. Mhm. Sodass wir eben für beide Gruppen was tun können.
Das Projekt läuft ja noch. Wann erwarten Sie Ergebnisse? Oder also haben Sie vielleicht schon ein paar Zwischenergebnisse?
Leider noch nicht. Ich würde ja unheimlich gern darüber berichten. Ja. Aber wir stehen noch ganz am Anfang in der Vorbereitungs- bzw. Konzeptionsphase. Ich rechne mit ersten Ergebnissen in 2 bis 3 Jahren.
Gut, dann melden Sie sich wieder. Dann werden wir hier besprechen, was daraus geworden ist, um dann die richtige Präventionsmethode zu erkennen. Prävention ist wichtig, nicht nur vor der Diagnose Krebs, sondern auch danach. Und wie man Patienten zu ausreichend Bewegung motiviert, körperlich oder auch sozial, welche Informationen wann von wem an den Patienten oder die Patientin herangetragen werden sollten, darüber sprach ich mit Professor Anne Herrmann von der Universität Regensburg. Vielen Dank, Frau Professor Herrmann.
Ich habe zu danken. Tschüss.